Gehen wir mal zu den Weltklasseläufern nach Kenia. Was machen die? Die gehen natürlich ins Höhentraining, aber die trainieren extrem lange Ausdauerläufe, aber die machen auch HIIT-Training. Da gehört das HIIT-Training immer dazu.
Wir LäuferInnen wissen mittlerweile, dass Laufen allein uns nicht zwangsläufig zu besseren LäuferInnen macht. Wer nachhaltig und gesund trainieren will, darf auf Stabi und Krafttraining nicht verzichten. Immer häufiger begegnet uns auch das HIIT-Training. Ich bin Lilly aus der Achilles Running Redaktion und spreche heute mit Sportmediziner Professor Dr. Wilhelm Bloch. Er forscht an der Deutschen Sporthochschule Köln unter anderem zu den Auswirkungen von HIIT-Training auf den Körper und betreibt selbst auch Laufsport. Von ihm erfahren wir, was HIIT und HIIT überhaupt ist und was dabei in unserem Körper passiert. Professor Bloch erklärt uns auch, wie wir LäuferInnen sinnvoll ein HIIT-Training aufbauen können, welche Übungen uns nicht nur schneller machen, sondern auch die Ausdauer steigern und warum Regeneration der Schlüssel zum Erfolg ist. Und das ist noch nicht alles. Welche Vorteile ein intensives Training bringen kann und was es mit der Vorbeugung von typischen Laufverletzungen zu tun hat, hört ihr gleich. Ich freue mich auf die Folge und los geht's. Hallo Herr Bloch, willkommen bei uns im Achilles Running Podcast. Wie geht's Ihnen denn heute?
Mir geht's hervorragend nach ein paar Tagen Urlaub und tolle Messen, Wellness, alles, was man so braucht. Ein bisschen relaxen. Ein guter Start in den Tag, in die Woche.
Ja, wunderbar. Also können wir heute ganz entspannt aufnehmen. Wobei das Thema nicht ganz so entspannt ist, weil wir wollen heute nämlich über hochintensives Training sprechen. Und im Internet habe ich rausgefunden, dass man das auch HIIT oder HIIT nennen kann. Und da wollte ich fragen, was das eigentlich ist.
Naja, also hochintensives Training ist im Klassischen ein Begriff, der eigentlich aus dem Krafttraining kommt. Das heißt, man trainiert mit möglichst maximalem Gewicht, so lange in einem Satz, wie man kann. Mittlerweile wird hochintensives Intervalltraining oder HIIT eigentlich viel weitläufiger gebraucht. Das heißt, wir benutzen es auch für Ausdauerbelastungen, für andere Belastungen im Kraftbereich, im Sprungbereich und so weiter. Es drückt eigentlich aus, dass wir wesentlich näher an unsere Belastungsgrenzen gehen und teilweise auch diese Belastungsgrenzen ausschöpfen während des Trainings. Gut, und für den Ausdauerbereich wird es häufig synonym gesehen mit HIIT. Das bedeutet hochintensives Intervalltraining. Und das ist auch in der Fachliteratur zum Teil so, dass man HIIT liest und HIIT ist gemeint. Beim Krafttraining ist es ein bisschen was anderes. Aber gehen wir mal mehr zu dem Bereich, wo es halt wirklich interessant ist. Das ist im Endeffekt das, was wir täglich machen. Training, Laufen, vielleicht auch auf dem Rad. Das sind so die Belastungen, wo wir dann unterscheiden können zwischen moderater Belastung oder leichter Belastung und im Prinzip im intensiveren Bereich. Und da gibt es natürlich, sagen wir mal, so Belastungsfenster. Das kann ich festmachen an meiner Herzfrequenz. Also wenn ich über einen bestimmten Prozentsatz meiner maximalen Herzfrequenz hinausgehe, zum Beispiel ich gehe bei 85% meiner maximalen Herzfrequenz hinaus, dann würde ich jetzt sagen, das ist schon 80-85%, dann sind wir im intensiven Trainingsbereich. Man kann das auch in der maximalen Sauerstoffaufnahme festmachen, dass man im Bereich trainiert, der vollständig die maximale Sauerstoffausschöpfung im Prinzip ausnutzt, beziehungsweise sogar darüber hinausgeht. Also das heißt, dass man schon lange in einem anaeroben Bereich, wo dann der Körper im Prinzip weitgehend sauerstoffunabhängig erstmal Energie erzeugt. Gut, das heißt, wir haben im Endeffekt Belastungen, die höher intensiv sind, die unseren Körper mehr fordern. Das ist natürlich anstrengend. Wir müssen aber dann definieren, bleiben wir mal beim Ausdauerbereich, was bestellen wir uns dann vor? Also gehen wir mal ins hochintensive Training erstmal. Dann könnten wir sagen, wir trainieren jetzt bei 80% und laufen bei 80% der maximalen Sauerstoffaufnahme. Das wäre im Herzfrequenzbereich auch so bei 85% der maximalen Herzfrequenz liegen, so in der Größenordnung. Das können wir dann eine gewisse Zeit machen. Gut trainiert der Läufer schafft auch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in dem Bereich oder noch mehr, wenn er sehr gut trainiert ist. Das ist aber nicht unbedingt das, was der Otto-Normalverbraucher kann. Und deswegen sind wir eigentlich mehr heute im Trainingsbereich so beim Intervalltraining.
Also ich habe gestern eine etwas längere Radausfahrt gemacht. Ja. Und eigentlich war der Plan, entspannt zu fahren. Dann ließ sich das Fahrrad aber nicht so schalten, wie sich's schalten lassen sollte. Und dementsprechend haben wir es so formuliert, dass wir über gewisse Anstiege einfach rüber, so schnell wie möglich rüber gedrückt sind. Und ich habe mir im Nachhinein dann meine Herzfrequenz auch mal angeschaut. Und in diesen Bereichen ist sie dann doch immer wenn der Anstieg kam, das natürlich nicht die ganze Zeit, ziemlich eskaliert. Da stellt sich die Frage, reicht quasi diese 30 Sekunden aus, die ich da volle Power reingesteckt habe, um über den Anstieg zu kommen, dass man das schon als Intervall bezeichnen kann?
Ja.
Okay, interessant.
Das ist ganz einfach. Diese 30 Sekunden sind ein Intervall. Und Sie haben jetzt natürlich so eine Zone gewählt, wo Sie sich wahrscheinlich maximal ausbelastet haben. Also die gehen, wir sagen dazu all in oder all out. Alles, was geht, geht raus oder rein in den Motor. Das ist schon klar. 30 Sekunden ist durchaus ausreichend. Es gibt Trainingsformen, wo man auch nur 20 Sekunden Intervalle macht. Also im Endeffekt, ich fordere halt maximal. Dann mache ich eine Pause. Die Pause kann unterschiedlich lang sein. Und dann mache ich halt den nächsten Anstieg. Und das sind jeweils richtige Stimuli. Das müssen Sie natürlich nicht unbedingt immer so machen, dass Sie jetzt, sagen wir, 30 Sekunden machen, sondern wenn man Intervalle macht, kann man die Intervalle unterschiedlich lang gestalten. Also das heißt, man kann auch 1 Minute, 2 Minuten, 4 Minuten Intervalle machen. So, das ist so in etwa der Bereich, teilweise bis zu 6, aber dann würde man schon nicht mehr unbedingt jetzt vom klassischen Intervalltraining sprechen. Also das ist so der Bereich. Und dann haben wir halt die Frage, gehen wir tatsächlich all out, also volle Belastung, mehr geht einfach nicht mehr und danach bin ich halt platt. Nach den 30 Sekunden würde ich jetzt im Prinzip sagen, ich kann hier gar nicht mehr treten, weil da komme ich nicht mehr weiter. Oder ich mache halt zum Beispiel 4 Minuten und bleibe in einem hohen Bereich, sagen wir bei 90% meiner VO2 Max, auch mit der Herzfrequenz dann bei 100, je nach Alter, 150, 160 und dann mache ich erstmal eine Pause. Aktive Pause meistens. Das heißt, ich würde jetzt Ihrem Beispiel Rad, Sie treten locker weiter, lassen den Berg ein bisschen runterrollen, die Beine werden weiter bewegt. Das ist ja immer noch eine leichte Belastung. Also die ist weiter unterschwellig, aber das ist eine leichte Belastung. Sie können natürlich auch eine richtige Pause machen. Das geht auch. Kann man drüber dann sprechen, was mehr Vorteile oder Nachteile bringt. Sowas wiederhole ich halt ein paar Mal und am Schluss des Tages habe ich ein hochintensives Intervalltraining gemacht. Sie haben gestern ein hochintensives Intervalltraining gemacht. Das war jetzt kein standardisiertes Training, wo wir jetzt sagen, okay, 10 Minuten Belastung oder 30 Sekunden Belastung, dann eine Pause von 1 oder 2 Minuten, dann die nächste Belastung und so weiter. Nee, Sie haben im Endeffekt das jetzt frei, im Endeffekt gestaltet, je nachdem, wie das Gelände sich anbietet und so weiter. Aber das ist ein Intervalltraining. Deswegen ist es eigentlich auch wichtig, dass man das so ein bisschen realisiert. Man kann vieles verstehen unter einem hochintensiven Intervalltraining. Sie können das auch ganz unterschiedlich machen. Sie können auch ganz andere Elemente damit einbauen. Also Sie müssen ja nicht nur Rad fahren, Sie können auch laufen. Sie können auch Sprünge machen. Das mache ich gern. Ich mache das zu Hause, manchmal so ein Workout. Dann 3 Minuten Sprünge. Das ist ein bisschen pilometrisches Training. Da kriege ich ein bisschen was für die Muskeln mit rein. Das wird aber richtig intensiv gemacht. Dann mache ich eine kleine Pause. Und dann kann ich aber auch mal eine Einheit reinziehen, die ein bisschen weniger intensiv ist. Also man kann im Prinzip das Training gestalten. Und man braucht das nicht so starr zu machen, dass man jetzt sagt, dann so wie früher auch diskutiert wurde, ich muss 30 Sekunden Belastung machen, ich muss eine Minute Belastung machen, 2 Minuten ist besser, 4 Minuten ist besser. So einfach ist das nicht zu sehen. Sondern wir haben hier durchaus die Möglichkeit, unseren Körper zu fordern. Also wir gehen dann über eine Belastungsschwelle hinaus und das löst im Körper halt vieles aus. Klar ist es so, wie unterschiedlich lange Sie das machen und intensiv, werden Sie im Körper im Endeffekt dann ganz andere Signale auslösen. Und das macht dann Trainingsanpassungen. Ob das jetzt die Muskulatur ist, ob das das Herz ist oder ob das im Prinzip die Blutbildung ist, was viele gar nicht so mitnehmen. Also wenn Sie Ihre Ausdauerleistungsfähigkeit verbessern wollen, und dann ist ein hochintensives Intervalltraining, gerade mit so mehreren Minuten Blöcken, also sagen wir 3 bis 4 Minuten Blöcken, und dann entsprechend 2 bis 3 Minuten Pause würde ich jetzt machen dazwischen. Also Pause, aktive Pause, locker laufen. Ich beziehe es mal aufs Laufen. Und dann das nächste Intervall. Das bringt Ihnen zum Beispiel für die Ausdauerleistungsfähigkeit sehr viel, weil Sie bei dieser Belastung im Endeffekt zum einen das Herz stark trainieren und zum anderen auch die Blutbildung anregen.
Also das ist sehr spannend. Also irgendwie war es ja schon klar, dass sich das verschieden auf den Körper auswirkt und natürlich auch verschiedene Sachen stimuliert. Aber das mit dem Blut war für mich jetzt zum Beispiel auch neu. Finde ich, für dich ist natürlich ein absolutes Argument dafür. Und ich frage mich jetzt auch, ob es denn Alters- oder Geschlechterunterschiede gibt in der Wirksamkeit bei der Art Training.
Nee, ich würde sagen, es gibt natürlich Unterschiede in der Belastung. Das ist klar und jeder muss das individuell nach seinen Belastungsgrenzen halt machen, weil für einen 20-jährigen hochtrainierten Sportler bedeutet HIIT-Belastung etwas anderes wie jetzt für eine 70-jährige Krebspatientin, die wir auch mit HIIT trainieren. Und dann gestalten wir die Intervalle auch ein bisschen anders. Aber im Endeffekt können Sie natürlich sagen, okay, jeder trainiert bei 85% seiner Leistungsfähigkeit in dem HIIT-Bereich, aber die Leistungsfähigkeit ist komplett anders. Und Sie müssen natürlich schon ein paar Sachen beachten, die, im Endeffekt altersabhängig sind. Geschlechtseinflüsse, das ist ein schwieriges Thema, würde ich jetzt grundsätzlich erstmal weniger sehen. Also Männer wie Frauen profitieren entsprechend gleich, was im Prinzip das hochintensive Intervalltraining anbetrifft. Altersgemäß, wie gesagt, Vorerkrankungen muss man berücksichtigen. Manche Sachen kann man halt auch nicht machen. Von daher passt man das an und sollte es auch im Prinzip anpassen. Ich weiß, wir haben hochintensives Intervalltraining bei Patienten mit Multiple Sklerose eingeführt. Wir haben es tatsächlich eingeführt. Und das war vorher eigentlich ein No-Go. Da hat man immer gesagt, die können nur maximal moderat trainieren und dann eine halbe Stunde auf dem Rad und dann seideln. Und ich habe irgendwann mal bei einer Besprechung gesagt, das passt eigentlich nicht. Wir müssen das irgendwie auch mal anders machen. Wir kriegen mehr Effekte. Und ich habe auch dann bestimmte Vorstellungen, auch biologische Effekte gehabt. Und habe gesagt, wir probieren das mal mit HIIT-Training aus. Und dann geht man halt hin mit kleinen Intervallen, fängt erstmal mit einem Minutenintervall an, die steigert man ein bisschen, macht die Pause dazwischen. Und was wir sehen konnten dabei war, am Schluss, die Patienten hatten tatsächlich das, was wir erwartet haben, einige Effekte bessere Effekte, was die biologischen Parameter anbetrifft, die uns sagen, okay, das bringt was für die Erkrankung. Aber auf der anderen Seite war es auch noch viel spannender, weil ich habe dann einmal einer unserer Studenten, die dort als Trainer in der Einrichtung waren, gefragt, was sagen denn die Patienten eigentlich dazu? Machen die gerne HIIT oder machen die lieber moderates Training? Und er sagte, das ist ganz einfach, die machen lieber HIIT. Warum? Ganz einfach so kurz einmal also 1 Minute anbelasten, mal rangehen, dann wieder so eine Pause machen, das ist nicht so langweilig, das kann man sehr, sehr gut gestalten. Und das sogar noch auf dem Fahrrad, wo ich eigentlich ich trete nicht, also so oder weniger. Deswegen ist es im Endeffekt so, dass man das sehr vielschichtig gestalten kann. Man kann es auch von der Gesamtbelastung her sehr gut gestalten. Also die Frage ist ja, Sie machen ein Intervalltraining und wie viele Intervalle machen Sie? Und da ist es im Endeffekt so, das kann man auch dann entsprechend anpassen. Wenn ich einen Patienten habe, der jetzt eine Krebserkrankung hat und eine Patientin, dann würde ich sagen, wir fangen mal mit 2 Minuten Belastungsintervallen an, gehen bei 85%, 90% der VO2 Max rein, wenn wir das vorher eruiert haben, und stellen das so ein. Ob das jetzt auf dem Rad ist oder auf dem Laufband ist oder ob wir uns eine alternative Form auswählen, das kann man dann immer noch entscheiden. Und dann steigert man es halt. Da macht man am Anfang 4 Intervalle mit 2 Minuten Pause zwischen oder 3 Minuten Pause zwischen. Dann zieht man das so ein bisschen zusammen und dann guckt man, was können die einfach. Meistens macht es Sinn, so 4-5 Intervalle zu machen, maximal 6, und das so zusammenzuziehen. Das ist eine relativ effektive Form, im Endeffekt zu trainieren. Und dann muss man halt schauen, wie der Erschöpfungszustand danach ist. Klar ist, dass so ein Intervalltraining natürlich schon den Körper mehr fordert, weil die Muskulatur wird mehr belastet im Endeffekt. Das Herz muss ein bisschen mehr pumpen. Wir haben mehr Stimuli, die auch zum Beispiel unser Immunsystem anschalten und so weiter und auch aktivieren. Das ist schon klar. Deswegen ist es natürlich so, ich brauche nach dem Intervalltraining auch eine Pause. Ich brauche eine Regeneration. Und es ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll, jeden Tag oder Intervalltraining zu machen, ein hochintensives Intervalltraining. Das ist ja auch das Schöne. Wir können uns das gestalten. Machen wir 4-mal die Woche Training und machen 2 Intervalleinheiten und dazwischen packen wir im Prinzip noch Ausdauereinheiten. Das macht absolut Sinn, weil wir im Endeffekt natürlich nicht alles in gleicher Weise über das Intervalltraining trainieren. Das Intervalltraining, hochintensives Intervalltraining, hat schon seine Vorteile, was im Endeffekt das Herz anbetrifft, was das Blut anbetrifft. Wir kriegen mehr Stimuli auch auf die Skelettmuskulatur. Wir haben auch für den Bewegungsapparat, also die Knochen und Bänder, sehen eine andere Belastung, je nachdem, wie wir das ausführen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch ein paar Sachen, die nicht so damit trainierbar sind. Also sie trainieren zum Beispiel ihren aeroben Stoffwechsel, was die Fettverbrennung anbetrifft, nicht so optimal. Also wenn ich jetzt sehr viel ökonomisch arbeiten will, Fettverbrennung machen will, dann muss ich schon auch ein längeres, moderateres Ausdauertraining machen, weil dann stellt der Stoffwechsel sich erst ein. Also das heißt, es ist immer eine Kombination und die kann man auch optimieren.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, an alle, die jetzt zuhören, es gibt keine Ausreden mehr, ne? Also ich denke, es ist an der Zeit, dass jeder von uns das mal ausprobieren sollte. Und da ist die Frage, was sind denn die häufigsten Fehler, wenn man mit HIIT anfängt?
Häufige Fehler sind zum ersten Mal am Anfang zu viel wollen. Das heißt, man kann ambitioniert in ein Training hineingehen, aber ein bisschen auf den Körper hören. Am Anfang des Trainings so gestalten, dass man die Intervalle nicht zu lange wählt. Dass man soll schon intensiv arbeiten, weil sonst ist es kein hochintensives Intervalltraining, das ist klar. Aber lieber die Intervalle erstmal ein bisschen kürzer halten, die Pausen ein bisschen länger. Und dann im Endeffekt so nach und nach letztendlich schauen, dass ich die Intervalle ein bisschen länger mache und dass dann auch die Pausen vielleicht ein bisschen zusammenziehe. Am Schluss muss ich immer in der Lage sein, im Prinzip mich während der Pause auf ein Level zu erholen. Also das heißt, es muss dann auch möglich sein, dass der Puls mal wieder unter 120 geht und so weiter, bevor das nächste Intervall geht oder je nach angepasst auch unter 110 oder sowas. Und dann kann ich das nächste machen. Und dann ein weiterer Fehler, der häufig gemacht wird, das ist auch zu viel am Anfang, zu viel wollen, und zwar indem man die Intervalltraining dann sagt, ich muss jetzt jeden Tag Intervalltraining machen. Nein, das brauchen wir jetzt mal nicht am Anfang, sondern ich muss auch dann mal auf meinen Körper hören und dann sagen, okay, wenn ich ein Intervalltraining gemacht habe, dann habe ich einen hohen Stimulus gesetzt. Also ich stimuliere im Prinzip im Körper sehr viele Systeme. Die Wirkung kommt erst oft nachher, weil der Körper im Prinzip dann angeregt wird, Systeme zu erneuern, umzubauen oder zu verbessern. Und das passiert eigentlich in der Regenerationsphase, dass die meisten sich gar nicht klar machen. Also das heißt schon dann immer wieder letztendlich dann eine Pause ein und eine Regeneration einbeziehen. Ja, was auch ein Punkt ist, ist natürlich, je nachdem, was ich mache. Also wenn ich jetzt im Endeffekt natürlich auch dann schon mal Probleme habe mit dem Bewegungsapparat oder sowas und ich laufe dann sind die Belastungen schon etwas höher. Und da ist es im Endeffekt auch so, dass ich da schon drauf schauen muss. Also das heißt, wenn mir meine Knie wehtun oder die Hüfte wehtun, dann muss ich das schon entsprechend anpassen. Dann lieber die Belastungen etwas kürzer machen und noch nicht zu hoch in der Belastung am Anfang gehen.
Sie meinten ja vorhin auch, dass dann, je länger man das macht, so wie es ja bei allen Dingen ist, dass ja im Körper auch gewisse Anpassungsprozesse stattfinden. Wir werden ja dann einfach besser in dem, was wir tun, wenn wir es regelmäßig machen. Und da ist die Frage, wie Fortgeschrittene ihr HIIT-Training weiter anpassen können, um dann halt auch wirklich ausbelastet zu werden.
Gut, beim Hochtrainierten ist es schon eine andere Sache, weil der regeneriert natürlich anders. Da würde ich im Endeffekt letztendlich auch vielleicht eine Kombination machen, je nachdem, was die Zielsetzung dabei ist, wo ich auch mit unterschiedlich langen Intervallen arbeite. Also wir unterscheiden häufig nochmal beim hochintensiven Intervalltraining ein sogenanntes Sit-Training, das heißt Sprint-Intervalltraining. Das bedeutet Maximum. Und das ist oft dann Belastung unter 30 Sekunden. Und die all out sind. Also da gehe ich rein und mache alles und dann mache ich Pause und dann gehe ich ins nächste rein. Sowas würde ich schon kombinieren, auch dann für den Fortgeschrittenen mit Intervalleinheiten, die ich länger gestalte. Und dann ist die Frage, was möchte ich noch haben? Möchte ich jetzt im Prinzip meine Muskulatur jetzt rein auf Ausdauer machen? Das sind ja oft für die Fortgeschrittenen die Frage, will ich eine Muskulatur, die besonders ausdauerfähig ist? Oder will ich eine Muskulatur haben, die besonders schnellkräftig ist? Oder will ich das Allrounder haben, wo ich sage, ich bin ausdauerfähig, aber ich kann auch mal einen Sprint machen und auch mich mal schneller bewegen? Das sind so Fragen und da muss ich dann gucken, wie ich das kombiniere und auch welche Übungen ich mache. Ich muss ja nicht immer nur laufen. Also ich kann dann auch Sprungeinheiten reinbringen. Das würde ich eher im kürzeren Bereich machen. Also wenn ich jetzt im Endeffekt so mal für einen Fortgeschrittenen, der Allrounder ist und der möglichst fit sein will, dann würde ich jetzt sagen, okay, dann machst du abwechselnd Training 4 Minuten Intervalle in einem Bereich 95%. Das kann der schon verkraften. Mit Pausen.
Und was sind da so die beliebtesten Übungen?
Ja, das wären jetzt einfach Laufübungen, wo ich sage, das ist okay. Und dann würde ich jetzt im Endeffekt sagen, dann gehen wir im Endeffekt in den Bereich, also das als Einheiten zu machen. Kann man auch auf dem Rad machen oder auf dem Cycler, das ist auch, oder auf dem Stepper. Stepper ist natürlich toll, weil man die Armbewegung mit dabei hat und dann hat man im Endeffekt mehr Muskelgruppen, die man anspricht. Das ist ähnlich wie beim Laufen, kann man aber sehr schön zu Hause machen, wenn man einen Stepper hat. Und dann kriegt man mehr als nur beim Rad. Beim Rad habe ich halt oben im Oberkörper relativ wenig Belastung. Und beim Stepper nehme ich die Arme gut mit und das, also Crosstrainer. Stepper ist vielleicht, das Crosstrainer ist besser. Genau, und das kann ich nehmen und ansonsten, wenn ich jetzt im Endeffekt so was machen will, dann kann ich im Endeffekt dann tatsächlich auch mal schnelle Muskelübungen machen. Das kann ich auch mit eigenem Körpergewicht machen. Klar kann schon die Maschine gehen, aber Sprünge kann man immer machen. Man kann auch Kniebeugen machen, schnelle, oder Liegestützen machen. Da gibt es eine Reihe von Kombinationen, die ich im Endeffekt dann sagen wir mal, mit und ohne Geräte letztendlich machen kann. Und deshalb, die Einheiten würde ich kürzer wählen. Gerade im Sprungbereich, schnelle Belastung, da habe ich noch den Vorteil, dass ich dabei sehr stark noch mein Knochensystem trainiere, weil der Knochen reagiert besonders gut auf kurze Intervallbelastungen mit einem hohen Impact. Die dürfen aber nicht zu lange sein, weil da reichen 30, 40 Sekunden vollständig aus. Danach profitiert das System nicht mehr davon. Also das heißt, das, was man immer auch erklärt, macht kurze Sprünge, macht so eine Sprungeinheit und dann richtig aber Power, Pausen und das Nächste. Also wenn man so eine Kombination bringt, dann würde ich sowas, das kann man in eine Trainingseinheit hineinbringen, gerade wenn es nur als Allrounder, oder ich mache halt Blöcke, dann einen Tag, wo ich mich mehr konzentriere auf dieses längere Intervalltraining, hochintensive Intervalltraining, und dann halt auch mal einen Tag, wo ich mehr mit diesen kürzeren Einheiten mich beschäftige und halt vielleicht auch ein ganz anderes Ziel noch erreiche, also zum Beispiel Kraftzuwachs kriege, wo ich auch mal auch Handeln mit benutze oder ans Geräte gehe. Ich persönlich muss sagen, ich arbeite lieber ohne Geräte. Das heißt, meine Sprünge, Belastungen, Liegestützen und solche Sachen, die ich halt so machen kann, ohne dass das, aber die dann intensiv, oder man kann auch mal Old-Fashioned einen Hampelmann machen. 30 Sekunden Hampelmann. Ist doch wunderbar. So lange bis sie, aber so richtig intensiv ist schön. Dann fertig macht man den nächsten. Auch das sind Sachen, die man mit einstreuen kann. Grundsätzlich würde ich jetzt so für den Allrounder, der nicht ganz spezifisch auf eine spezifische Sportart, auf eine spezifische Leistungsfähigkeit trainiert, würde ich im Endeffekt meistens kombinieren. Also ich würde mir in meinem Training halt so diese Elemente nehmen. Ich würde erstmal reingehen und sagen, okay, ich mache jetzt mal 2 Einheiten 4 Minuten Intervall, dann gehe ich im Endeffekt in den Bereich der kurzen Intervalle, wo ich mir Sprünge reinbringe oder sowas. Und dann mache ich vielleicht zum Schluss nochmal ein 4 Minuten Intervall oder 2 4 Minuten Intervalle. Also ich persönlich liebe das, kombiniere das ein bisschen und am Schluss des Tages geht man raus und fühlt sich ziemlich relaxed. Das heißt, erstmal ein bisschen müde, aber dann relaxed.
Also der Einstieg ist auf jeden Fall sehr, sehr niedrigschwellig, wenn halt schon ein Hampelmann reicht. Ach. Und ganz, ganz wichtig natürlich auch, das haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt, aber wir kennen es ja, für viele LäuferInnen ist der Rest-Day manchmal auch eine Pain, aber auch hier gilt, Regeneration dazwischen ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und wir haben jetzt auch schon einige Vorteile besprochen, besonders das mit den Knochen fand ich auch sehr interessant, jetzt vor allem in Bezug zum Laufen. Und da stellt sich mir die Frage, wenn wir jetzt weiter in die Richtung des Lauftrainings gucken, welche Vorteile hat es denn noch, wenn wir HIIT mit Laufen kombinieren?
Na gut, Lauftraining ist halt, sie trainieren im Prinzip den ganzen Körper. Also weil sie praktisch alle Muskelgruppen mitnehmen. Im Endeffekt machen sie mit Lauftraining ja, also die Frage ist, welche Kombination, ob ich jetzt Lauftraining sehe als lange Ausdauerläufe durch den Wald, 1-2 Stunden permanent. Das wäre jetzt im Prinzip ein niedriger bis moderates Training. Das ist für Ausdauerleistungsfähigkeit, was so die Fettverbrennungen anbetrifft und so weiter, was die Stoffwechseloptimierung anbetrifft, eine sehr gute Sache. Das ist halt ein Bereich, wo ich letztendlich auch meinen Motor ein bisschen ökonomisiere. Also durch diese lange Belastung muss ja, der Muskel muss die lange Belastung ja auch aushalten und der passt sich da entsprechend an. Und wenn ich das jetzt mit solchen HIIT-Intervallen zusammenbringe, dann habe ich noch ein paar andere Vorteile, dass ich, wie gesagt, im Muskel dann wieder auch Umbauprozesse stärker hervorrufe. Gerade beim Laufen sind oft exzentrische Einheiten noch mit dabei. Also das heißt, ich laufe ein Stück bergab oder sowas, dann wird der Muskel anders beansprucht. Dann wird im Prinzip der Muskel, der Proteinumsatz, sagen wir dazu, also der Muskel baut sich selber um und das wird angeregt. Jetzt kann man sagen, naja, baue ich ab. Nee, ich baue ab und auf und renoviere im laufenden Betrieb. Das ist ein Vorteil und das kriege ich da mehr raus. Und das andere, was ich schon gesagt habe, ist die Frage der Bildung von neuen roten Blutkörperchen, die ich für die Sauerstoffaufnahme brauche. Und das ist ein interessanter Punkt. Normalerweise kann man das schlecht trainieren, also mit reinem Ausdauerlaufen. Da kriegt man keine so hohe Anzahl an roten Blutkörperchen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil da braucht es Sauerstoffmangel und die Niere muss den Sauerstoffmangel sehen. Passiert wenn man ins Höhentraining geht, eigentlich wenig, weil geht immer wieder Stellung und dann geht es wieder in die Niere. Sieht's, weil dort wird im Prinzip ein Stoff gebildet, der in der Lage ist, im Endeffekt die Bildung von runden Blutkörperchen anzuregen. Erythropoietin, kurz EPO, was so relativ gut bekannt ist.
Ja, aus dem Radsport.
Ja, genau. Aus dem Radsport. Also mach mal Höhentraining, damit wir das hinkriegen. So, jetzt gibt's aber, und das ist das Schöne dabei, wenn ich jetzt hochintensives Intervalltraining mache, produziere ich Laktat verstärkt. Im Unterschied zu zum Sauerstoffsättigung sieht die Niere, und da wird das EPO vor allem gebildet, sieht die Niere das Laktat. Und Laktat führt auch dazu, dass mehr EPO gebildet wird. Und dadurch habe ich natürlich einen stärkeren Effekt auf die Blutbildung. Deswegen kombiniere ich das moderate Ausdauertraining mit dem HIIT-Training. Gehen wir mal zu den Weltklasseläufern nach Kenia. Was machen die? Die gehen natürlich ins Höhentraining, aber die trainieren extrem lange Ausdauerläufe, aber die machen auch HIIT-Training. Da gehört das HIIT-Training immer dazu. Das heißt, die können genau das alles. Die haben auf der einen Seite ökonomisieren die ihr System über die lange Ausdauereinheiten, bessere Fettstoffwechsel mehr. Und Fett haben wir halt mehr zum Verbrennen, weil Kohlenhydrate sind meistens limitiert bei langen Läufen. Und auf der anderen Seite trainieren die halt auch diese Effekte, die die Muskulatur stärker aufbauen oder und auch die, wir sagen, Blutbildung fördern, trainieren die nochmal über das Training nochmal stärker. Also das heißt, ich kann das ganz gut kombinieren und man sieht ja an den Erfolgen, die machen das ganz gut.
Das ist sehr, sehr erleuchtend, muss ich sagen. Es ist ja öfter so, dass man sich auch mal auf einen Wettkampf vorbereitet oder gerade in der Off-Season ist und es stellt sich mir die Frage, ob sich eigentlich zu jeder Trainingssituation oder in jedem Stadium, wo man sich befindet, es auch Sinn ergibt, dann HIIT-Trainings zu integrieren.
Das ist eine schwierige Frage. Also wir stellen uns natürlich diese Frage schon, auch wenn wir uns die Leistungssportler, die Hochleistungssportler anschauen, weil da ist die Frage, da gibt es so die sogenannten Taper-Phasen, wo man mit der Belastung runtergeht, wo man anders vorgeht, was trainieren. Und wir haben mehrere wissenschaftliche Projekte, wo wir genau dieses Thema angehen oder angegangen sind, spezifische Effekte untersuchen, molekular bis in die Muskulatur hineinschauen, auch schauen, wie der Muskel sich verändert und so weiter. Und wann wir dann auf den Punkt, und das heißt, Punkt ist Wettkampf. Also ich fahre zur Olympiade. Und ganz klar, ich will gewinnen. Oder? Das heißt, die anderen wollen aber auch gewinnen und dann muss man auf den Tag, genau an dem Tag, die Leistung bringen. So, und jetzt ist die Frage, wie steuere ich mein Training da vorher? Und dann ist es natürlich schon mal sinnvoll, im Training was zu verändern, zu sagen, okay, ich gehe jetzt gar nicht auf Fit-Training raus, sondern mache dann noch mal ein paar Tage moderat. Und in dieser Zeit, und das ist faszinierend, das passiert so schnell, verändert sich dann die Muskulatur, es verändern sich Prozesse im Körper und dadurch wird so an der Schraube Leistungsfähigkeit gedreht. Und da dreht man ja nicht 20% oder sowas, aber man dreht 1 oder 2%. Aber im Weltklassebereich sind 1 oder 2% entscheidet darüber, ob ich vorne bin oder halt auf dem 7., 8. Platz lande. Also das ist ganz klar. Und das muss man aber sehr individuell sehen. Also das heißt, da gibt es verschiedenste Sachen zu berücksichtigen. Und schlussendlich haben wir auch nicht immer bisher die Antworten, wie man es am besten genau macht. Also das muss man sehr genau auf die Disziplin, auf die Anforderungen sehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr schnellkräftigen Athleten habe, der im Sprint oder im Sprung was bringen will, dann würde ich mir auch überlegen, wie ich den jetzt trainiere und würde wahrscheinlich vor einem Wettkampf ihn eine Woche relativ moderat trainieren lassen und keine zu hohen Belastungen machen, weil ich dann weiß, dass seine Muskulatur ein anderes, Stabilitätssystem einbaut. Also das geht von, der Muskel ist tatsächlich so plastisch, dass er sich umbaut in Abhängigkeit von der Belastung. Das heißt, wenn ich sehr häufig sehr viel hohe Belastung mache, dann stabilisiert sich das System und baut dann so, ja, wie so Stabilisatoren ein, Filamente, die dann dafür sorgen, dass, wir sagen dazu, ist mechanischer Schutz. Und wenn ich mich weniger belaste, baut der Muskel das System wieder ab und schaltet um auf ein aktives System. Das heißt also, wenn ich dann belaste, wird ein aktiver, direkt modellierbarer Schutzmechanismus eingeschaltet. Das hat am Schluss des Tages natürlich Einflüsse auf die Leistungsfähigkeit. Jetzt kann man sich fragen, was ist besser? Ich würde jetzt sagen, um optimal fit zu sein, brauche ich den aktiven Schutzmechanismus, weil ein starres, eingebautes System ist ein bisschen Widerstand, nimmt mir ein bisschen Leistungsfähigkeit. Wenn ich jetzt unter dem Aspekt gehe, Risiko für Verletzungen und so weiter, dann würde ich sagen, lieber das stabile System als das aktive System. Und genau das, ist jetzt genau das Spiel. Also Sie haben den Athleten, den bereiten Sie vor und dann ist die Frage, Risiko, mehr Verletzung, weniger Verletzung, wie trainiere ich? Und da kann man im Prinzip dann spielen. Das ist jetzt nicht für Otto Normalverbraucher. Das ist wirklich dann, wir sagen, wir spielen dann High-End und dann versuchen wir im Prinzip das Optimale aus dem System Mensch herauszuholen für eine ganz spezifische Leistung. Aber im Grundsatz ist das für, sagen wir, für den normalen Sportler draußen im Breiten, auch im normalen Leistungssport, nicht so entscheidend, das so zu machen. Und die Frage, ob man gar keinen Hit macht, ist dann auch so ein Punkt, würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht unbedingt so sagen, sondern ich würde sagen, okay, dann gehen wir mal hin und reduzieren die Einheiten, machen kürzere Intervalle und machen vielleicht nur vor so einer hohen Belastungsphase nur einmal in der Woche oder zweimal und dann passt das auch schon. Das ist so eine Sache. Und dann kommt es ja auch darauf an, welche Belastungen man auch zusätzlich macht. Das muss man ja auch sehen. Also bleiben wir beim Laufen. Ich bin ein alter Läufer, von daher sind Laufbeispiele immer meine Beispiele. Sie können ja im Prinzip auch viel bergunter laufen. Und das hat eine vollständig andere Bedeutung für den Muskel als bergauflaufen. Sie verändern den Muskel in einer ganz anderen Weise. Wenn Sie jetzt sehr schnell werden wollen, machen Sie solche kurzen Sprintintervalltraining, kurzen hochintensiven Intervalltraining-Einheiten für die Beine. Aber auch nicht zu viel. Das heißt, also Sie laufen dann so ein bisschen bergunter und das aber auch nur 3-4 Mal und dazwischen Pause und das relativ kurz im Bereich von maximal einer Minute und dann haben Sie im Prinzip eine optimale Anpassung, was den Muskel anbetrifft. In die Richtung schnellerer Muskeln. Das ist ja das Schöne daran. Also, dass der Mensch ist ja ein Prototyp. Ich sage immer das auch zu meinen Studenten. Das ist ein Prototyp. Und der ist über die Jahrtausende, zig Jahrtausende, halt entwickelt worden. Und der passt sich den Umgebungsbedingungen oder hat sich den Umgebungsbedingungen optimal angepasst und auch den Anforderungen angepasst und kann auch innerhalb dieses Rahmens, der normalerweise vorgegeben ist, relativ schnell auch sich auf neue Situationen anpassen. Und das ist faszinierend. Also das fasziniert mich immer wieder selber, dass man doch relativ schnell, gerade was Muskulatur anbetrifft, sich im Endeffekt anpassen kann. Das ist, klappt nicht für alle Systeme, aber für den Muskel ist es halt schon fast faszinierend.
Und wenn wir auch einmal bei den Muskeln sind, ist die Frage, welche Muskelgruppen vor allem LäuferInnen besonders trainieren sollten?
Also der kritischste Bereich beim Laufen sind meist die sogenannten Hamstrings, also die Oberschenkelrückseite. Ist ein Muskelbereich, den man gut betrachten sollte, aber am Ende kann man natürlich, also auch die Fußmuskulatur, die Unterschenkelmuskulatur ist von Bedeutung. Das tun viele vernachlässigen, weil sie haben dann keine richtige Fußgelenkarbeit, weil sie die Unterschenkelmuskulatur zu schwach haben. Dann ist der letzte Abdruck, im Prinzip das Abrollen auf dem Fuß, funktioniert nicht so, da habe ich nicht so viel Power. Aber wenn man es jetzt sieht, auch von der Verletzungsanfälligkeit und so weiter, ist immer die Rückseiten, Hamstringsmuskulatur ist das Entscheidende. Und da muss man natürlich schon drauf achten und die auch entsprechend trainieren. Da kann man auch zu viel machen. Also ich selber habe mir schon die Hamstrings abgerissen beim Bergablaufen.
Unangenehm.
Ja, das war sehr unangenehm. Und es ist zudem noch sehr langwierig.
Ich habe, glaube ich, letztes Jahr in der Marathon-Vorbereitung tatsächlich ein bisschen meinen Rumpf vernachlässigt und hatte dann da halt nicht genügend Stabilität drin und habe mir meine erste Laufverletzung zugezogen.
Ja.
Und deswegen kann ich, glaube ich, in dem Rahmen auch noch empfehlen, dass wir unseren Rumpf auch nicht vergessen dürfen und den auch noch mit trainieren, damit wir stabil laufen können. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf unsere Laufökonomie. Und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angekratzt. Und da wollte ich fragen, welche wissenschaftlichen Belege es für die positiven Effekte von HIIT für die Laufökonomie gibt.
Ja, das ist schwierig. Das ist ein schwieriger Bereich insofern, weil Sie ja schon was angesprochen haben. Also in letzter Konsequenz ist es natürlich die Frage der Lauftechnik oder der Bewegungs, der Bewegungstechnik. Das ist nicht nur beim Laufen so, das ist bei allen. Ich meine, Bewegungen so auszuführen, dass sie im Endeffekt möglichst sauber sind. In Training kann da auch sehr negativ sein, wenn ich die falsche Aufhaltung habe, nicht die richtige Muskelspannung mit reinbringen und so weiter. Sie haben gesagt, Sie haben ein Training gemacht und die Rumpfmuskulatur vernachlässigt. Ich meine, zum einen die Bauchmuskulatur, aber auf der anderen Seite ist auch die autotrone Rückmuskulatur, die dann häufig einem einen Streich spielt. Und dann kommt auch noch die Beckenmuskulatur hinzu, weil es gibt gerade beim Laufen jetzt, wenn Sie auf Marathontraining gegangen sind, dann ist vom Rücken aus gibt's die hüftübergreifende Muskulatur und die auch die Hüftbeuger machen, die dann zum Teil von der Wirbelsäule hinten raus entspringen. Wenn Sie die zu schwach haben, dann haben Sie nicht die richtige Laufhaltung. Also von daher würde ich sagen, das HIIT-Training, wenn es richtig gemacht ist, durch die hohen Belastungen auch die schnellere Ausführung bringt, komplex viel für die Muskulatur. Und wenn ich die Technik richtig anwende, und da kommt es wirklich auf die Technik drauf an, also achtet immer auf die Lauftechnik, auf die Bewegungstechnik und korrigiert auch. Da kann man sich auch mal vor den Spiegel stellen und Bewegungen anschauen, wie man das macht. Das ist ganz sinnvoll. Denn am Schluss des Tages ist es ein Zusammenspiel der Muskulatur. Klar gibt es Hauptmuskeln, die belastet werden, aber Sie haben es eben eigentlich sehr gut gesagt, die Frage häufig Bauch, Becken, Rücken, das wird so ein bisschen vernachlässigt. Und man denkt, es sind nur die Beine, aber die Bauchwandmuskulatur und die Rückenmuskulatur und vor allem auch die autotrone Rückenmuskulatur spielen eine wichtige Rolle. Und da muss man halt auch, und das ist vielleicht auch ein bisschen die Gefahr, wenn man hier Training macht und man macht das am Anfang zu stark, wenn man das halt in der Bewegungsausführung nicht optimal macht, dann belastet man manche Muskelgruppen einfach über das Maß hinaus und andere zu wenig. Und dann ist die Gefahr immer auch eine Dysbalance ist relativ groß. Und Dysbalancen auf die Dauer gesehen, sind halt sowas, Sie haben es gesagt, jetzt beim Marathon hatten Sie Probleme. Da hätte ich jetzt gesagt, Sie haben muskuläre Dysbalancen gehabt.
Definitiv. Dann habe ich mich drum gekümmert und jetzt geht es schon um einiges besser. Und wenn wir einmal bei Dysbalancen sind, haben wir uns in der Vorbereitung auch gefragt, ob man mit HIIT-Training typischen Laufverletzungen eigentlich auch vorbeugen kann.
Ja, auch das ist eine gute Frage. Typischen Laufverletzungen vorbeugen kann. Ich kann schon im Endeffekt die Muskulatur, also durch das Hip-Training schaffe ich einen hohen Stimulus auf den Muskel, auf das Sehnen, auf die Sehnen, die ich mit einem moderaten Training nicht erreiche. Das führt zu Umbauvorgängen, die im Endeffekt auch das Gewebe, die Muskulatur, die Sehnen und so weiter stabilisieren. Ich würde es jetzt nicht pauschal sagen, dass man es dadurch also einfach verbessern kann, sondern da kommt es auch darauf an, was ich mache. Also das heißt auch, welche Übungen ich mache. Und dann hier ist es oft so, im Sehnenbereich sind oft kurze Übungen im Prinzip dann von Vorteil. Im Muskelbereich würde ich das auch so sehen, dass man im Endeffekt mit so einem Intervalltraining dann stärkere Muskelumbau, eine stärkere Stabilisierung des Muskelkriegs. Das heißt, dass wir im Endeffekt den Muskel mechanisch, den mechanischen Schutz halt fördern bzw. stärken. Das kann ich schon mehr machen, als das im Prinzip mit einem Ausdauertraining erreicht, also mit einem moderaten Ausdauertraining der Fall ist. Ja, die andere Sache ist dabei auch, dass ein HIIT-Training natürlich auch eine kürzere Einheit ist und ich nicht dauerhaft ein Gewebe permanent belaste. Also von daher habe ich da schon auch Vorteile. Ich muss es natürlich, wie gesagt, immer auch von der Technik her richtig ausführen und ich muss halt immer auch schauen, dass nicht irgendwie punktuell doch zu hohe Belastungen auf den Bewegungsapparat kommen. Ich meine, wir müssen natürlich auch davon ausgehen, nicht jeder ist kerngesund und Vorschädigungen gibt es. Es gibt auch Vorschädigungen im muskuloskeletalen System und vor allem auch im passiven Bereich, Anführungszeichen, Knorpelschäden und so weiter. Und da muss ich das natürlich schon mit anpassen. Dann muss ich auch die Belastung mit anpassen. Und da kann auch HIIT-Training manchmal negativ sein. Das muss man auch sehen. Also ich meine, wenn ich einen Knorpelschaden im Knie habe, dann würde ich jetzt mir auch überlegen, wie stark gehe ich eigentlich in die Belastung mit dem HIIT-Training hinein. Mit dem klassischen, gehe ich laufen oder gehe ich dann eher auf den Cycler. Das heißt also, ich muss dann die Belastungsart unter Umständen wechseln. Es gibt ja auch noch eine ganz andere Form von HIIT-Training, die Sie machen können. Das fällt mir dabei auch ganz gut ein. Sie können ja auch ins Wasser gehen. Wenn Sie jetzt im Endeffekt Ihr Herz-Kreislauf-System richtig fördern wollen, dann können Sie auch Intervalltraining im Wasser machen. Also Sie gehen auf einen Aquacycler, machen Aquajogging oder machen Aquasumba. Also das ist dann auch schon... warum ist das so interessant? Weil Sie da auch Intervalle machen können. Sie können gerade das Herz-Kreislauf-System sehr, sehr gut ansprechen. Sie sprechen weniger dann den Bewegungsapparat. Also das Knochen und so weiter bringt das nicht so viel. Aber es bringt Ihnen halt fürs Herz, fürs Kreislauf-System deutlich mehr. Und Sie merken die Belastung dann häufig nicht so sehr. Also das ist so. Und wenn Sie dann Probleme schon haben im Bewegungsapparat, dann kann man auch da im Endeffekt ein hochintensives Intervalltraining machen, was normalerweise dann zum Beispiel jetzt beim Laufen draußen bei einer Kniearthrose im Endeffekt schon gar nicht mehr geht, weil sie einfach zu starke Belastung auf den Knorpel kriegen und das Schädigung machen kann. Aber da kann man ins Wasser gehen und das ist auch eine angenehme Art im Endeffekt, so ein Intervalltraining zu machen. Also wir haben das auch mal untersucht und was wir gesehen haben, ist die subjektive Empfindung der Belastung ist beim Wassertraining niedriger, als wir das objektiv messen. Also das heißt, die Probanden haben halt einfach eine Maske auf, Sauerstoffaufnahmen wird gemessen und dann werden sie gefragt, naja, wie empfindet ihr die Belastung? Und auf der Skala, das ist so eine Borg-Skala, und wir haben festgestellt, das war deutlich niedriger, bis zu 2 Stufen niedriger auf der Borg-Skala, wenn sie im Wasser waren. Also von daher auch da so ein Punkt kann man ruhig machen, gerade auch für den, der mal also Vorschädigungen hat im Gelenkbereich oder sowas, da kann man durchaus auch HIIT-Training im Wasser machen.
Wir können quasi festhalten, dass wenn man auf den eigenen Körper eingeht und die, ich nenne es jetzt mal, vorhandenen individuellen Dispositionen, hat man die Möglichkeit, durch HIIT auch resilienter zu werden. Das heißt, wir werden widerstandsfähiger. Und als allerletztes, auch wenn wir das jetzt schon mehrmals angesprochen haben, möchte ich sehr, sehr gerne auf den Punkt Regeneration nochmal eingehen. Mhm. Und wir haben jetzt auch mehrmals festgehalten oder ich durfte lernen, dass in der Art und Weise, wie man das HIIT-Training gestaltet, einem quasi keine Grenzen gesetzt sind. Natürlich schleicht sich dann die Frage bei mir ein, ob es nicht vielleicht doch möglich ist, wenn ich hochmotiviert bin, an einem Tag laufen zu gehen und noch ein HIIT-Training zu machen oder ob das nicht vielleicht doch zu viel Belastung für den Körper ist.
Ja, das kommt drauf an, wie gut Sie trainiert sind. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, es kommt auf verschiedene Aspekte dabei. Das kann man theoretisch machen, können wir auch an einem Tag. Also ich kann sagen, ich gehe morgens in den Wald, laufe mal eine Stunde, locker, moderat und dann mache ich nachmittags, gehe ich ins Studio, aufs Laufband oder mache noch ein paar Sprungübungen oder an der Maschine noch ein bisschen was, aber dann auch sehr intensiv als Intervall. Ja, kann ich machen. Das würde ich jetzt nicht grundsätzlich ausschließen, nur das Problem ist ein bisschen, wenn Sie sich von der ersten Einheit nicht richtig regeneriert haben, machen Sie bei der nächsten Einheit die Übung nicht richtig. Sie fühlen sich nicht 100%. Das ist dann das Problem. Wenn man sowas gemacht hat und man macht auch mal einen Tag ein bisschen mehr, dann muss man sich klar sein, dass man danach im Endeffekt auch ein bisschen mehr Pause braucht. Also das, auch hier hat man einen natürlichen Spielraum. Da muss man für sich selber und auch so seinen Trainingszustand mit berücksichtigen. Und ich kann natürlich mal eine härtere Einheit machen, aber es ist klar, dass ich das nicht dreimal hintereinander mache, in drei Tagen hintereinander, sondern ich mir dann sage, okay, ich habe ein oder zwei Tage Pause, als Block nehme ich mir dazwischen, dann bin ich mal nach den Einheiten richtig müde, ich merke es und am nächsten Morgen geht es dann nicht so gut. Aber dann sollte ich aber nach ein oder zwei Tagen auch wieder vollständig regeneriert sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Also, bevor ich dann die nächsten Trainingseinheit mache oder den nächsten Trainingsblock mache, dann brauche ich im Prinzip das Gefühl, ich fühle mich gut, ich bin regeneriert. Schlecht ist es, wenn ich den nächsten Block mache, noch nicht wirklich regeneriert bin und nach jedem Trainingsblock eigentlich denke, oh, es wird jetzt immer schlechter und ich bin immer müder und geht nicht, aber ich zwinge mich jetzt zur nächsten Einheit. Das macht keinen Sinn. Weil das ist die Gefahr. Das ist natürlich die Gefahr schon, aber das ist immer auch die Gefahr, wenn ich zu viel trainiere, ob das jetzt Ausdauer ist oder ob das also mehr moderates Ausdauertraining oder längeres oder ob ich im Endeffekt ein HIIT-Training mache. Die Gefahr ist immer dabei, wenn ich zu viel mache und die Regeneration nicht ausreicht, dann ist es so, dass ich am Schluss des Tages halt schon dann negative Folgen haben kann und so eine Abwärtsspirale. Sie können es eigentlich auch relativ gut sehen an Ihrer Herzfrequenz, an Ihrer Ruheherzfrequenz, wenn Sie jeden Morgen mal Ruheherzfrequenz messen und Sie die Ruheherzfrequenz kennen, dann trainieren Sie. Und es sollte immer so sein, dass die Ruheherzfrequenz nicht steigt. Also das heißt, wenn die dann mal so 4-5 Schläge steigt über die Tage, dann weiß ich, dann mache ich besser mal ein bisschen Training langsamer. Weil das ist ein Zeichen dafür, dass ich mich nicht vollständig regeneriere.
Das ist auf jeden Fall ein guter Indikator, da man ja auch Müdigkeit öfter mal übergehen kann, wenn man das denn möchte. Und das bedeutet, gern auch einfach mal die Füße hochlegen. Das macht den Körper am Ende einfach nur noch stärker. Und an der Stelle möchte ich mich wirklich bedanken, dass Sie heute Ihr ganzes Know-how und Ihre Zeit mit uns geteilt haben. Weil jetzt wissen wir alle nämlich, was HIIT wirklich ist und wie wir es sinnvoll in den LäuferInnen-Alltag integrieren können. Mir hat das Gespräch auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich hoffe, Ihnen auch.
Mir hat es auch Spaß gemacht.
Freut mich. Und wo können unsere HörerInnen Sie denn finden?
Ja, man findet mich an der Deutschen Sporthochschule und am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin. Und mein Bereich ist molekulare und zelluläre Sportmedizin. Das heißt, ich beschäftige mich normalerweise dann auch wirklich mit den tiefen Baubestandteilen im Endeffekt des Gewebes, der Muskulatur, bis auf die Moleküle hinaus oder hinein. Das ist so mein Bereich. Aber es ist immer auch ein Bereich zwischen Praxis und Grundlagenforschung.
Da wird es ja dann wirklich richtig, richtig kleinteilig.
Ja, das wird richtig kleinteilig. Das heißt, man guckt sich ein einzelnes Molekül an und schaut, wie so ein Molekül dann an einer Stelle verändert wird. Und dadurch verändert sich die Funktion. Und das passiert zum Beispiel, wenn ich meinen aktiven Schutzmechanismus in der Muskulatur gegen mechanische Überlastung einschalte.
Auf jeden Fall sehr spannend. Und für jeden, der sich dafür tiefer interessiert, packe ich natürlich die Links dann auch wie immer in die Shownotes. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Bis ganz zum Schluss. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei unter achilles.running. Und wenn euch unser Content gefällt, dann teilt doch gern die Podcast-Folgen. Wir hören uns dann wieder nächste Woche Freitag. Bis dahin bleibt gesund und keep on running.